Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Ich hatte letzte Woche einen Call mit Sandra und Norbert. Die beiden leben mit ihren Kindern in Bayern und haben mich angeschrieben und um ein Strategiegespräch gebeten. Und dann haben sie mir reingeschrieben, und das muss ich dir unbedingt erzählen, weil ich das so toll finde und ich wirklich die beiden dafür absolut feiere, was sie mir geschrieben haben. Also, sie schrieben, sie haben ein abbezahltes Eigenheim und haben sich vor ein paar Jahren gedacht, Mensch, wir müssen irgendwie fürs Alter vorsorgen, wir müssen schauen, dass wir im Alter diese Finanzierungslücke, die sich ergeben wird, schließen. Was machen wir? Lass uns doch mal Immobilien näher anschauen. Das Thema finde ich gut. Wie gesagt, die beiden haben schon ein Eigenheim. Und dann haben sie sich die erste Immobilie gekauft. Ging gut. Dann haben sie sich noch eine gekauft. Dann noch eine, dann noch eine, dann noch eine. Dann schrieben sie, wir haben jetzt 4 Immobilien. Aber wir wollen mehr. Wir wollen 50 Immobilien haben bis vor der Rente. Und jetzt sind wir so weit, dass wir sagen, okay, gut, das lief jetzt alles. Wir haben jetzt keine großen Fehler gemacht, aber so das Wahnsinnswissen haben wir immer noch nicht und die Strategie fehlt. Wir wissen nicht genau, wie sollen wir uns aufstellen, wie können wir besser werden, wie können wir verhindern, dass wir große Fehler machen. Weißt ja, große Fehler bei Immobilien heißt immer großen Geldverlust. Und deswegen haben sie um ein Coaching angefragt. Und nochmal, so großartig. Dieses Investorendenken von den beiden, das ist einfach sensationell. Am Anfang schon mal, wir haben zwar keine Ahnung, aber wir machen mal. Ich meine, die sind natürlich jetzt keine dummen Leute, das ist schon ganz klar. Sie haben sich auch ziemlich abgesichert, das heißt, sie haben eine kleine Immobilie gekauft, ein Einzimmer-Apartment. Sie haben sich eine neue Immobilie gekauft, sodass sie eine Gefahr laufen, etwas zu kaufen, was sanierungsbedürftig ist oder renovierungsbedürftig ist, was sie vorher nicht gesehen haben und was danach vielleicht alles viel teurer kommt. Sie haben in einer guten Lage gekauft. Das sind alles super tolle Voraussetzungen für einen Erstimmobilienkauf, gerade wenn man wenig Ahnung hat. Wahrscheinlich mit mehr Wissen wäre es vielleicht noch perfekter gewesen, aber ganz ehrlich, ich finde es super, denn Erfolg hat 3 Buchstaben T-U-N, tun. Einfach mal anfangen. Und dann das Nächste, was einen Investor ausmacht. Das Dranbleiben, das Weitermachen, das Größerwerden. Es hat ganz gut geklappt, zack, die Nächste. Und dann innerhalb von 5 Jahren 4 Immobilien zu kaufen. Super. Das ist echt der richtige Mindset. Und dann zu sagen, wir haben eine Vision, wir wollen 50 Immobilien. Wow. Die ganzen großen Unternehmungen und Unternehmer, die sind alles Visionäre. Egal, was man jetzt von den Einzelnen hält, von Elon Musk zum Beispiel oder von einem Bill Gates oder wie sie alle heißen, die hatten alle Visionen. Und nur mit Visionen kommst du weiter. Das muss jetzt nicht diese 50 Stück sein. Ist fast, ja, wie soll ich sagen, wenn man so genaue Stückzahlen hat, dann läuft man Gefahr, wenn man es nicht erreicht, dass man zum einen das immer weiter runter korrigiert und zum anderen so ein bisschen, ja, den Glauben dran verliert. Denn es geht ja gar nicht um diese Zahl 50 Immobilien. Es geht ja darum, dass man eine bestimmte definierte Menge an Geld mindestens zur Verfügung hat. Und da bitte gerne groß denken. Ja, also das geht darum, dass man vielleicht 10 Immobilien hat. Davon sind aber 2 Mehrfamilienhäuser. Oder man hat vielleicht nur 5, aber unterm Strich bringen die dann genauso viel wie 50 kleine Immobilien. Und man darf natürlich eins nicht vergessen, 50 Immobilien machen wahnsinnig viel Arbeit. Also wirklich. Und manchmal ist es dann geschickter, wenn man ein bisschen größere kauft oder eben ein Mehrfamilienhaus. Aber das nur nebenbei. Das spielt auch keine Rolle. Dieses zu sagen, ich möchte 50 oder wir wollen 50 Immobilien zu haben, ist eine Vision, die ist super. Und dann zu sagen, wir sind aber ganz bodenständig, wir wollen das gut machen. Wir haben jetzt viermal was gekauft, es war immer die gleiche Assetklasse. Sie haben es wohl überlegt getan, also das sind ja keine Hasardeure, ja, das sind wirklich zwei ganz unfassbar nette und bodenständige Menschen. Und dann zu sagen, okay, wir erkennen unsere Defizite und wir tun was dagegen. Wir wollen uns anders aufstellen, wir holen uns Hilfe. Denn es war schon immer so, am meisten gespart hat man, wenn man gleich Qualität gekauft hat. Ja, ob das jetzt eine Waschmaschine ist oder ein Topf oder ob man sich ein Coaching holt, das ist im Endeffekt dann egal. Also die beiden sind großartig und vielleicht ist jetzt hier draußen, der zuhört, ein Pärchen und die sagen, ja, ich würde mich wahnsinnig gerne mit den beiden mal austauschen. Hey, schreib mir eine E-Mail und ich stelle sofort den Kontakt her, weil wie gesagt, ich finde die ganz, ganz toll. Und es kam dann so, mir so vielleicht, ja, dass mir gedacht hat, wir müssen das nochmal thematisieren, wie das ist mit Pärchen, die eine Immobilie kaufen. Vorteile, Nachteile. Ich bin generell ein Freund von einer Gleichberechtigung. Also das kann nicht angehen, dass man gemeinsam Immobilien kauft, für die arbeitet und nur einer steht im Grundbuch. Das geht gar nicht. Und du kannst mir glauben, das gibt's immer wieder. Leider. Also bitte, wenn ihr gemeinsam kauft, immer zu zweit im Grundbuch stehen. Und es muss ja nicht unbedingt und zwingend immer diese 50-50-Anteil sein. Man kann natürlich sagen, okay, ich habe mehr Eigenkapital als du, ich bringe da mehr ein, ich habe zum Beispiel, keine Ahnung, 20.000, du 10, also machen wir den Anteil anders. Also dann hat der eine, was weiß ich, 55%, der andere 45%. Bei der nächsten Immobilie ist es dann vielleicht wieder anders. Und das ist das Schöne, finde ich, gegenüber Aktien. Wenn es um Aktien geht, dann braucht jeder im Prinzip sein eigenes Depot. Denn ein Depot zusammen, wie will man denn das auseinander dividieren? Klar kann man sagen, derjenige hat so und so viel eingebracht, der andere so und so viel. Aber es ist eben keine rechtliche Sicherheit dahinter. Es gibt bei Immobilien ganz eindeutige Vertragsgrundlagen. Und das muss ich sagen, das finde ich richtig gut. Dann ist es so, wenn man zu zweit ist, hat man ja immer einen Sparringspartner. Und jeder hat seine Stärken und seine Schwächen. Und jeder setzt seine Stärken dafür ein. Das heißt, es müssen beide sich einig sein, dieses Objekt zu kaufen. Die müssen beide sagen, jawohl, das passt von der Lage, das passt von dem ganzen, von der Umgebung, von der ganzen Objektentwicklung und so weiter und so fort. Und ich halte das schon für gut und für wichtig, dass man jemanden hat, der vielleicht das von einer anderen Perspektive sagt. Ja? Es ist ja oft so, dass einer so ein bisschen strukturierter ist und der andere ein bisschen visionärer und dass man sich dann eben finden kann. Also die Strategie gemeinsam zu entwickeln als Team, das finde ich echt super. Dann ist so, als Pärchen haben wir dann oft mehr Eigenkapital zur Verfügung, weil der eine bringt was mit, der andere bringt was mit. Und die Banken, das ist eigentlich das besonders Nette, die Banken lieben Paare. Klar, wenn es beide Beamte sind, ist es wahrscheinlich wurscht, ja, wenn beide Lehrer sind. Aber oft ist es so, dann hat der eine vielleicht einen Beamtenstatus und der andere ist Angestellter oder selbstständig und profitiert quasi von dem Status des anderen. Also Beamte sind unfassbar beliebt bei Baufinanzierern. Und dann hat man eben diesen Vorteil, diese Bonität von dem anderen, dieses Mehr an finanzieller Sicherheit. Und dadurch kriegt man bessere Konditionen. Bessere Konditionen heißt, schneller schuldenfrei zu werden und dann der schnellere Immobilienaufbau und natürlich auch der schnellere Vermögensaufbau. Und das macht es attraktiv. Klar, man kann es nicht verhehlen. Es gibt auch Nachteile beim Immobilienkauf als Paar. Der Hauptnachteil ist, braucht man nicht reden, wenn es zu einer Trennung oder zu einer Scheidung kommt, dann muss man es auseinander dividieren, das Vermögen. Der Vorteil ist, du verkaufst keine Immobilie von jetzt auf gleich, von heute auf morgen. Das heißt, es ist ja oft so, du überdenkst über irgendeine Sache nach, dann gehst du ins Bett und am nächsten Morgen denkst du schon irgendwie anders drüber nach. Und wenn man eine Immobilie hat als gemeinsames Eigentum, dann hat man mehr Zeit zum Überlegen, sage ich jetzt einfach mal. Da gibt es keine Schnellschüsse, weil ein Immobilienverkauf, der dauert. Und irgendwann ist es dann vielleicht so, dass die Rationalität wieder über der Emotionalität, dass sie wieder einen Vorrang bekommt und dass man dann überlegt, sagen kann, wir verkaufen jetzt die Bestände und wir teilen das so oder so oder so auf. Also eindeutige Vertragsgrundlagen sind ein Vorteil und natürlich auch und ganz erst recht bei Scheidungen. Dann, was ist noch für ein Nachteil? Nachteil ist, dass du bei den Krediten von der anderen Person abhängig bist. Klar. Was ein Vorteil ist, ist gleichzeitig auch ein Nachteil. Also es wäre dann schwieriger, wenn man jetzt sagt, beim Paar, der kauft sich mal der Mann was und mal die Frau was oder halt, mein Gott, Mann, Mann, Frau, Frau, wie auch immer, dass halt jeder Partner mal sich selbst was für sich kauft, dann hat sich's als vorteilhaft erwiesen, wenn der Partner mit der besseren Bonität, wenn der als Bürge dann hinten dran steht. Also das hat sich einfach als bewährt. Dadurch bist du aber wieder in einer gewissen Abhängigkeit. Die Frage ist jetzt, macht es einen Unterschied, ob man verheiratet ist oder nicht? Also im Prinzip ist ja auch eine Ehe, ist ja sowas wie eine GbR, also wie eine Gemeinschaft bürgerlichen Rechts. Der Nachteil ist, wenn du jetzt Kredite zu bedienen hast und der eine Partner, der sagt, okay, ich gehe, ich kann nicht mehr, ich studiere jetzt oder ich mache Aussteiger, ich bediene jetzt die Kreditzinsen nicht mehr, dass man halt dann alleine dasteht. Also das gibt es natürlich auch. Und das gibt es auch, dass der Partner einfach mal sterben kann. Deswegen empfehle ich tatsächlich, macht Risikolebensversicherungen, so dass der andere dann schuldenfrei ist. Also meine ganz dringende Bitte, Risikolebensversicherung in solch einem Fall. Ja, das war heute mein Podcast zu Sandra und Norbert. Wie gesagt, ich hoffe, die haben euch jetzt inspiriert. Und wenn du sie kennenlernen willst, schreib mir kurz. Glaube mir, es lohnt sich. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder. Die Beate, die darum gebeten hat, mal das Schimmelthema aufzugreifen und das stößt bei mir wirklich auf offene Ohren, weil jetzt die Zeit ist, da kommt der Schimmel raus, Ende des Winters, da ist immer die größte Schimmelzeit. Warum und wieso? Das in den nächsten Folgen. Bis dahin eine wunderbare Zeit und ich freue mich, wenn du 5 Punkte vergibst und den Podcast weiter empfiehlst. Danke dir. Tschüss.